Ich würde gerne mit euch beten. Du bist hier mitten unter uns, Herr. Nicht, weil wir dich reingejubelt hätten, sondern weil du tatsächlich da bist. Das ist eine Wirklichkeit. Wir haben das erfahren, wir haben das zur Kenntnis genommen und darum beten wir dich an und darum erwarten wir an diesem Sonntagmorgen alles von dir. Du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch dich. Gepriesen seist du, Herr. Amen. Ja, Ostern für Skeptiker, es klang schon an, das ist ja, da knüpfen sich hohe Erwartungen dran. Ich weiß nicht, wie viel Skepsis ihr so mitgebracht habt an diesem Morgen. Ja, das klingt so ein bisschen danach, ja, jetzt kommt der große Prediger mit dem Riesencolt, mit dem unglaublichen Kaliber und der knipst alles aus, was Skepsis heißt hier. Aber so funktioniert das nicht. Im Alten Testament, beim Propheten Sacharja, da wird ein geistliches Prinzip genannt, das auch für den Umgang mit Skepsis wahr ist. In Sacharja 4, Vers 6 steht, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Und so ist es auch heute. Ostern für Skeptiker. War Thomas wirklich ungläubig? Damit meine ich nicht den Thomas Scheiderer, der auch hier ist, sondern natürlich den biblischen Thomas, ganz klar. Ich hoffe, ihr seid alle wach, ihr Jugendlichen. Ich denke dann immer, ich muss zum Schluss kommen, wenn der eine nach dem anderen einnickt hier. Das ist so immer mein Zeichen. Ich habe zwar keine Minutenzahl für meine Predigten, aber wenn die Leute wegknacken, dann weiß ich jetzt, es ist Zeit, zum Schluss zu kommen. Das ist unfair heute. So, ich lese aus der Ostergeschichte, nach dem Bericht des Evangelisten Johannes, Kapitel 20, die Verse 24 bis 29, das ist die Einheitsübersetzung, aus der ich das vorlese. Jesus und Thomas. Thomas, genannt Didymus, also Zwilling, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Als die portugiesischen Entdecker Ende des 15. Jahrhunderts glücklich das Kap der guten Hoffnung umschifft hatten und in Indien ankamen, an der Südwestecke von Indien, und die Erwartung hatten, jetzt würden sie auf lauter Heiden treffen, staunten nicht schlecht. Denn stattdessen trafen sie auf Christen. Und zwar gar nicht wenige. Lebendige, große Gemeinden. In Indien gibt es bis heute Christen, deren Kirche auf Thomas zurückgehen, auf eben diesen Thomas, von dem ich gerade gelesen habe, die sogenannte Thomaskirche. Wir haben sogar einen dieser Christen bei uns in Hemsbach, das ist der Pater Josef in der katholischen Kirche. Schon um 200 gibt es schriftliche Zeugnisse über Christen in Indien. 200 Jahre später gibt es große, lebendige Christengemeinden in Indien. In Indien insgesamt bezeichnen sich 2,5% der Bevölkerung als Christen, also einer von 40. Aber im südwestlichsten Staat, in Kerala, ist der Anteil der Christen 10-mal so hoch, nämlich 25%. Alles wegen Thomas. Bei uns kommt er ja nicht so gut weg. In Deutschland hat er den Beinamen der Ungläubige, so wie man halt sagt, Friedrich der Große, heißt er eben Thomas der Ungläubige. Das ist ziemlich unfair. Man tut ihm damit Unrecht, denn er war gar nicht so ungläubig. Thomas kommt im Johannesevangelium öfter vor. Im Kapitel 11 etwa, bei der Geschichte der Auferweckung des Lazarus. Da entschließt sich Jesus, zu Lazarus zu gehen, obwohl er ganz genau weiß, dass dort in Bethanien Gegner auf ihn warten, die nichts anderes im Sinn haben, als ihn zu steinigen. Und da sagt Thomas zu den anderen, dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Das ist doch nicht ungläubig. Wer glaubt schon alles, was man einem erzählt? Also, ich habe gelernt in meinem Leben, dass es gut ist, auch einmal Zweifel zu haben. Es ist gut, ist nicht einfach so alles für bare Münze zu nehmen. Wenn einem die Politiker erzählen, wir wollen dies und jenes machen, dann bin ich skeptisch und dann frage ich, ja, das ist alles wunderschön, aber dann müssen diese Politiker auch erzählen, wie sie das bezahlen wollen. Irgendwo muss es ja auch wieder eingespart werden. Oder wenn bei mir das Telefon klingelt, eine unbekannte Nummer im Display und dann sagt mir eine Stimme, haben Sie eine Minute Zeit für eine Verbraucherumfrage? Dann weiß ich, es wird nicht eine Minute, sondern es werden mindestens 10 Minuten und am Ende soll was verkauft werden. Das ist immer klar. Wer nicht gleich alles glaubt, ist nicht ungläubig, sondern nüchtern. Deshalb Vorsicht beim Urteil über Thomas. Wir brauchen Tatsachen. Das ist der erste Punkt. Wir brauchen Tatsachen. Auch wenn es um den Glauben geht, bitte nicht auf alles hereinfallen, was so erzählt wird. Bloß weil es im God-Channel, Hope-Channel oder Bibel-TV gezeigt wird, ist es noch lange nicht wahr. Es gibt seit über 25 Jahren immer wieder Aufrufe, fromm klingende Aufrufe, muss ich sagen, nicht die Produkte eines amerikanischen Chemiekonzerns zu kaufen, weil die Erlöse angeblich der Satanskirche zugutekommen. Diese Aufrufe kommen immer wieder hoch. Also mir begegnen sie seit 25 Jahren etwa insgesamt 3-mal bis jetzt. Sie klingen fromm, sie sind aber alle samt und sonders erlogen und stammen von der Konkurrenz. Andere sagen sogar, also mit dem Glauben ist es so, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, was man glaubt. Hauptsache, dass man etwas glaubt. Klingt auch ganz fromm, aber es stimmt doch nicht. Das wäre ja wie wenn man sagt, ganz egal, ich gehe zum Arzt, ich habe eine Krankheit, der gibt mir eine Medizin und ist mir ganz egal, was der für mir für eine Medizin verordnet. Hauptsache, er gibt mir eine Medizin. Würde ja keiner sagen. Wäre ja ganz großer Unsinn. Wir müssen doch wissen, was wir schlucken. Wir müssen doch wissen, was wir glauben. Wenn es um Leben und Sterben geht, dann muss ich wissen, was wahr ist. In der Medizin, aber auch im Glauben. Und das hat der Thomas einfach gemerkt. Und deswegen glaubt er das nicht einfach so, was seine Kameraden ihm da erzählen, der Herr ist auferstanden. Wir brauchen Tatsachen. Und ich muss dazu sagen, die Auferstehung Jesu, das, was wir Ostern feiern, das ist der Dreh- und Angelpunkt der christlichen Botschaft. Da geht's ans Eingemachte. Über viele, viele Dinge kann man streiten oder man kann sagen, okay, wollen wir uns jetzt nicht drüber streiten. Wir können damit leben, dass wir da also nicht einer Meinung sind und wir warten einfach mal darauf, dass wir in den Himmel kommen, dann kriegen wir die Auflösung. Kann man bei ganz vielen Sachen sagen. Aber bei der Auferstehung, da geht das nicht. Weil da bauen wir unser Leben auf und unsere Hoffnung. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, Was hat das für Konsequenzen? Paulus schreibt in seinem ersten Korintherbrief in Kapitel 15, Vers 14, ist aber Christus nicht auferweckt worden, jetzt kommt die Konsequenz, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Dann könnte man hier auch einen Supermarkt draus machen. Wäre kein Schade hier, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Hat Jesus wirklich den Tod überwunden? Ist das wirklich wahr? Ist er auferweckt worden von Gott oder nicht? Es hat unheimliche Konsequenzen, weil mein Sterben und meine Sünde und meine eingefleischte Gleichgültigkeit gegenüber Gott keine bösen Träume sind, sondern Realität, sondern Tatsache. Deswegen muss die Auferstehung auch eine Tatsache sein, damit sie helfen kann. Wenn die Auferstehung nur ein Traum ist, eine Vision, dann gäbe es einmal ein böses Erwachen für viele, viele Menschen. Wenn in Krankheit die Frage hochkommt, ist es wirklich wahr? Aber wenn das doch nur eins von Omas Märchen ist, was dann? Dann ist das ein unheimliches Nichts, in das wir fallen wie in ein Meer. Am Anfang breiten sich Wellen aus, aber am Ende ist die Oberfläche spiegelglatt und nichts verrät mehr, dass hier einmal etwas hineingefallen ist. Ein Fallen in das große Nichts. Dann bringt es nichts, wenn jemand sagt, du musst eben irgendeine Hoffnung haben. Dann bringt es nichts, wenn jemand sagt, hör ein bisschen Musik, wird dir gut tun. Wenn alles nur ein schöner Frühlingsgedanke ist, worauf soll ich dann mein Leben bauen? Wohin sonst sollten wir gehen, wenn nicht zu dir, sagt Petrus. Wir brauchen Tatsachen. Echte Zweifel sind viel zu ernst, um sich mit ihnen interessant zu machen. Man kann echte Zweifel haben. Wirkliche, echte Zweifel. Aber damit darf man nicht rumkokettieren. Damit darf man keinen Spaß machen. Die sind nämlich lebensbedrohlich. Und darum ist es doch gut, dass der Thomas hier diese Zweifel ernst nimmt und nochmal nachhakt. Und nochmal nachfragt und dranbleibt. Mancher ist ganz froh, dass man den Glauben nicht beweisen kann, weil der sagt sich, wenn man den Glauben nicht beweisen kann, brauche ich mich auch nicht bekehren. Das ist eine feine Sache. Da können Sie Ihr Leben munter weiter auf dem eigenen Ich bauen, mit einem guten Gewissen. Viel genügt das, was man in die Hand nehmen kann, was man anfassen kann, was man mit den Sinnen wahrnehmen kann, was man sehen kann. Einer sagte, ich glaube nur, was auf meinem Konto liegt. Aber wer das Leben wirklich begriffen hat, wer verstanden hat, es kommt der Moment, da ist es wirklich ganz und gar Schnurz, was auf meinem Konto liegt. Man muss tiefer suchen, man muss ernster suchen, man muss nach Wahrheit suchen, wie Thomas. Das erste war, wir brauchen Tatsachen. Das zweite, richtig suchen muss man. Warum denke ich, dass Thomas anders ist als solche, die nur so zum Spaß zweifeln? Die sich eigentlich ganz wohl fühlen mit ihrem Zweifel, weil sie sich sagen, da kann ich mir einen Glauben und Jesus so vom Leib halten. Warum denke ich, dass er anders ist? Ich denke das, weil ich feststelle, dass er, obwohl er zweifelt, bei den anderen bleibt. Er hätte ja nach Hause gehen können, macht er aber nicht. Er bleibt, er ist 8 Tage später wieder dabei, wo sie zusammenkommen, die anderen Jünger. Und das ist seine Art, der Skepsis zu begegnen. Er bleibt dran. Oft ist es genau andersherum. Die Leute glauben nicht, sie haben Zweifel. Oder ihr Glaube ist ihnen abhanden gekommen, was auch immer. Sie haben vielleicht nie geglaubt. Das ist nicht so wichtig. Aber obwohl sie nicht glauben, kommen sie nicht mehr dahin, wo Menschen im Namen Jesu Christi beisammen sind. Der Thomas, der geht zu den anderen Jüngern. Gerade dann umso mehr. Gerade da, wo der Zweifel ihn plagt. Wie haben wir gelernt vor einigen Wochen? Suchet, so werdet ihr finden. Jesus hat es selber gesagt. Suchet, so werdet ihr finden. Thomas war nicht da, als Jesus erschienen war. Hat er verpasst. Okay. Aber er hat sich trotzdem zu den Jüngern gehalten. Im Hebräerbrief steht ein seelsorgerliches Wort. Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Was könnte das bedeuten, wenn wir sonntags morgens hier erscheinen mit Zweifel, mit Skepsis, mit dem Unvermögen zu glauben? Wie viele sind hier, weil sich bewahrheitet hat, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen, die aufgrund dieser Tatsache vom Unglauben zum Glauben gekommen sind. Und warum sollte sich das nicht wiederholen? Gott sei Dank. Er hat so zu mir gesprochen, dass der Groschen gefallen ist. Die Urchristenheit, die hat Jesus nicht hochgejubelt. Der ist nicht auf einmal da, der Auferstandene, weil die alle ein Tamtam gemacht haben und weil die gejubelt haben, Jesus ist ganz bestimmt auferstanden. Sondern sie waren ungläubig. Als Ungläubige sind sie zusammengekommen und dann war Jesus da. Christus hat sich höchstpersönlich unter ihnen gezeigt. Und Thomas hat noch einmal nachgefasst. Da will ich aber ganze Klarheit haben. Thomas ist so ein Typ, der offen nachfragt. Ich bewundere seine Offenheit, weiß nicht, ob ich den Mut hätte. Er kommt nicht nur hier vor und nicht nur in Kapitel 11 in der Lazarus-Geschichte. Im Johannesevangelium kommt er auch nochmal in Kapitel 14 vor. Da sagt Jesus, ein Wort, das wir kennen, weil das ja voriges Jahr die Jahreslosung war. Er sagt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, sagt Jesus, unmittelbar vor der Kreuzigung. So, und dann sagt er, und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Er guckt so in die Runde, und die Jünger stehen beieinander, und die stehen da mit so einer Mischung aus Ergriffenheit und nix Capito. Kennt ihr das? So, oh, ja, wir wissen den Weg. Wir wissen ihn eigentlich nicht, aber ja, wir wissen den Weg. Und bloß Thomas traut sich zu fragen, zu sagen, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir den Weg kennen? Wieder ist er der Gründliche. Und da hat er Jesus zu einem Satz herausgefordert, für den wir bis heute dem Thomas unendlich dankbar sind. Jesus sagt darauf, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Habt ihr es gewusst? Das ist wegen dem Thomas, dass das in der Bibel steht. Jesus hat gesagt, komm zu mir. Und dann kommt ihr zum Vater. Das ist die Wahrheit und das ist der Weg. Durch dieses kritische Nachfragen vom Thomas können wir den Weg jetzt wissen. Und das ist der Eckpfeiler unseres Glaubens. Da würde ja ganz Entscheidendes fehlen, wenn das hier fehlen würde. Genauso mit dem auferstandenen Jesus. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus sagt, Thomas, du darfst mich mal anfassen. Du darfst deine Hand in die Wundmale legen und meine Seite berühren, da wo der Spieß hineingestoßen wurde. Berühr mich doch. Tut nicht mehr weh. Komisch, dass Thomas Jesus gar nicht mehr berührt hat. Was er gesehen hat, das hat ihm genügt. Er sagt dann bloß noch, mein Herr und mein Gott. Uns kommt unsere Skepsis oft so riesengroß vor. Wir denken, also mit diesem Quantum Skepsis, wie soll Gott dem eigentlich begegnen oder irgendjemand? Was für ein Redner müsste kommen, um diese Skepsis wegzublasen? Die ist gigantisch. So ist es dem Thomas gegangen. Der hat gesagt, also ich muss wirklich meine Hand nehmen und muss sie in die Seite fassen und ich muss die Wundmale in die Hand nehmen und das alles. Und dann vielleicht, dann ist die Skepsis besiegt. Ja, dann habe ich es geschafft. Dann bin ich durchgebrochen. Und als es dann soweit ist, da erscheint Jesus und sagt, Friede sei mit euch. Und dann spricht er den Thomas so an, aber es kommt gar nicht mehr dazu, dass er die tatsächlich ihn so anfasst. Uns kommt unsere Skepsis oft so riesengroß vor. Wir denken, Gott muss ein Riesengeschütz auffahren, ein Riesenkaliber, um sie zu besiegen. Und Menschen, die es hinter sich haben, sagen nachher nein. Gott hat gar nicht so viel gebraucht. Da gibt es in diesem bekannten Kirchenlied von Martin Luther, wo es um geistliche Kampfführung geht und Auseinandersetzung mit dem Teufel, ihr kennt das, ein feste Burg ist unser Gott. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Das ist so ein Minikaliber. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Den altbösen Feind, den Teufel. Auch die Skepsis. Weil es ein lebendiges Wort ist, ein kreatives Wort ist, ein Wort von Gott. Ein itzeklitzekleines Ding. Jesus versteht uns, redet mit ihm. Und Jesus wird dich abholen. Und er wird dir Klarheit geben. Glaub nicht, dass deine Skepsis so riesengroß ist, was kann da irgendwie etwas dran ändern. Es kann sich sehr viel ändern, wo Jesus dich an die Hand nimmt und dich abholt. Und dir vielleicht zusagt, Friede sei mit dir. Du mit deinem riesengroßen Zweifel, der gar nicht so groß ist für mich. Glaube, der die Welt besiegt. Dass Thomas ein Zeichen bekommt, ist ja für uns alle ein bisschen überraschend. Also Jesus sagt, fass mich an. Da gab es noch eine in der Ostergeschichte, die wollte Jesus anfassen, aber da sagt Jesus, fass mich nicht an. Das war die Maria Magdalena. Thomas durfte das. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat Gott für den einen Weg und für den anderen Weg. So, dass wir den Zugang zu Jesus bekommen. Kann sein. Manche von uns Ex-Zweiflern, wir sind ja alles Ex-Zweifler, manche von uns haben auf ihrem Weg aus der Skepsis echte Wunder und Zeichen erlebt. Ja, wir könnten vielleicht so ein Buch mal zusammenstellen, mal zur Abwechslung kein Kochbuch, sondern ein Wunderbuch, so, wo so drin steht, wie das bei uns gewesen ist, dass Gott unseren Zweifel besiegt hat. Andere haben überhaupt gar keine Wunder erlebt. Zeichen und Wunder haben die christliche Verkündigung von Anfang an begleitet. So schickt Jesus ja auch schon seine Jünger los. Ja, ihr werdet giftige Sachen trinken, Schlangen anfassen und so weiter. Und ich habe auch selber einiges erlebt als Zeuge, als einer, der das so miterlebt hat. Möge es ein ganz normaler Teil der Verkündigung werden, dass Wunder passieren. Aber Wunder sind eigentlich nur die kleinen Kaliber, die oft überschätzt werden. Also soll nachher keiner sagen, ich hätte was gegen Wunder gesagt. Nein, im Gegenteil. Ich sage sehr viel für Wunder. Aber dass wir die Balance richtig hinkriegen. Allein bringen sie es auch nicht. Wunder besiegen die Welt nicht. Wunder besiegen die Skepsis nicht. Der Glaube, so schreibt Paulus, kommt aus dem, was man hören kann, aus der Predigt, von der guten Nachricht her, nicht aus dem Wunder. Wunder können aus einem, der vielleicht nur Spaßskeptiker ist, der aus dem Allen nur ja, irgendeine belanglose Sache machen, einen ernsthaften Skeptiker machen. Und das ist ein Riesenschritt schon einmal. Wunder können dazu führen, dass man Gott neu ernst nimmt, weil man erkennt, es ist ein lebendiger Gott. Das ist nicht nur was, worüber die Christen reden und wo Predigten gehalten werden. Er lebt tatsächlich. Je mehr mein Glaube am sichtbaren Wundern klebt, je schwächer und verwundbarer ist er. Toll, wenn ihr Wunder erlebt habt, wenn ihr Heilung erlebt habt. Wunderbar. Aber wenn das alles ist, woran euer Glaube hängt, dann ist das noch zu wenig. Gerade wenn es drauf ankommt, ist das zu wenig. Ihr werdet es erfahren. Wie schreibt Paulus im 2. Korinther 4, Vers 18? Wir starren nicht auf das Sichtbare, sondern blicken nach dem Unsichtbaren aus. Denn das Sichtbare ist vergänglich. Das Unsichtbare ist ewig. Wenn du jetzt ein Skeptiker bist und dich fragst, wie soll aus meiner Skepsis Glauben werden? Ich wünsche mir das. Ich würde schon gern ein gläubiger Mensch sein. Dann will ich sagen, wahrscheinlich wirst du ihn erkennen über sein Wort. Wahrscheinlich. Er redet ja. Und wenn er redet, dann trifft er dich in deinem Gewissen, ins Herz hinein. Und ein Wort in deinem Herzen richtet mehr aus als ein geheilter gebrochener Knochen. Möglich, dass er dir im Abendmahl so begegnet, dass du sagst, jetzt ist der Groschen gefallen. Ich habe das so oft erlebt und viele können es bestätigen, dass man in kürzer Zeit von Gott oft Dinge erlebt, wo man sagt, Gott ist hinter mir her. Irgendwie ist er mir hinterher, da sagt er ein Wort, das ist eindeutig von ihm. Und dann sagt er wieder ein Wort, ist auch wieder von ihm. Manchmal schlägt einer sein Losungsbuch auf und sagt, ja, das war heute von Gott. Das war für mich. Gott redet mit dir. Und wo du ihn suchst, da holt er dich ab. Ich kann niemanden überreden. Wie gesagt, ich habe nicht das große Kaliber hier bei mir. Und deswegen versuche ich es auch gar nicht erst. Aber ich darf eine gewisse Erwartung in euch wecken. Gott wird sich in eurem Leben als der Lebendige erweisen, wenn ihr ihn sucht. Jesus wird sich euch zeigen als der Auferstandene, wenn ihr ihn ernsthaft sucht. Wahrscheinlich überschätzt ihr eure Skepsis. Ein Wörtlein, wie gesagt, kann ihn fällen. Aber eins will ich noch sagen. Bleibt nicht in eurem Zweifel stehen. Züchtet nicht euren Zweifel. Das Züchten von Zweifel kann Glauben zerstören. Und jetzt kommt der aktuelle Bezug, auf den ihr alle gewartet habt. Um ein Beispiel zu geben, Züchten von Zweifel. Die beiden kennt ihr. William und Kate, sage ich nochmal. Frisch verheiratet und total verliebt. Das spürt man ihnen doch ab, oder? Also ich meine, da so etwas gesehen zu haben. Aber möglicherweise, das ist jetzt nur gespielt und so, ich bin da jetzt, habe da keine besondere Beziehung dazu, aber möglicherweise kommt da so ein Gedanke hoch bei der Kate. Eine Ahnung. Und wenn das alles nicht wahr ist, was ist dann? Zweifel. Aber sie geht dem Zweifel noch ein bisschen nach. Und dann denkt sie nach und sagt, na, also wenn ich mir dem seine Familie so angucke, ja, so sehr glücklich sind ja die ganzen Ehen, ja, da wahrlich nicht gewesen. Wie? Also seine Eltern schon allein und dann noch zwei von seinen Onkels und Tanten geschieden. Oh, Skandale ohne Ende. Nein, nein, nein. Der spielt es bestimmt nur. Diese Worte von Treue in gesunden Tagen und in kranken Tagen bis in den Tod. Ja, da züchtet sie Zweifel. Und irgendwann, dann geht die Saat auf. Und dann geht die Beziehung kaputt. Und das ist dann so wie eine Prophetie, die sich von alleine erfüllt. Das ist auch in unseren Beziehungen so, die wir zueinander haben. Wenn wir den Zweifel züchten, geht unsere Beziehung kaputt. Das ist aber auch in unserem Verhältnis zu Jesus, zu Gott so. Wenn wir den Zweifel züchten, von uns aus ihm nachgehen, ihn füttern, geht unsere Beziehung kaputt. Auch das muss gesagt werden. Züchtet die Skepsis nicht. Begegnet ihr mit der ehrlichen Bereitschaft zum Vertrauen. Sagt ihr vielleicht, ich glaube nur an mich selber? Ich glaube nur an das, was ich anfassen kann? Oder was Jesus sagt, das ist wahr. Ich vertraue mich ihm an. Er trägt mein Leben. Ich sage mein Herr und mein Gott, genau wie der Thomas. Das ist Glaube. So hat Thomas es erfahren. Und er wurde zu einem ganz, ganz wichtigen Mann für Indien, bis auf den heutigen Tag. Plötzlich wusste er, wer Jesus ist. Er ist Gott selber. Und er sagt eigentlich das größte Bekenntnis, das es überhaupt in der Bibel gibt zu Jesus. Er sagt nicht, Jesus, du Herr und Sohn Gottes, sondern er sagt, mein Herr und mein Gott. Das ist noch ein paar Takte intensiver. Er wusste, wenn ich Jesus habe, dann habe ich alles. Dann bin ich geborgen in Zeit und Ewigkeit. Komme, was er will. Dann kann ich nicht mehr verloren gehen. Dann sinke ich nicht mehr in die Abgründe der Tiefen des Todes. Jesus geht den Skeptikern und Zweiflern nach unter uns und er sucht sie. Und dann werdet ihr merken, ich bin ja von ihm abgeholt, wie es der Thomas auch gewusst hat. Und das war die Freude in seinem Leben. Und diese Freude, die wünsche ich euch auch. Amen.